Das ist also heute noch das Thema und morgen. Aber die Ewigkeit hört nicht auf, sie fängt jetzt erst richtig an bei uns. Das, die neue Zeit, die Zeit mit Gott. Ich lade euch ganz herzlich ein, zuerst einmal für morgen, morgen früh um 10 Uhr. Gott ist immer noch auf dem Thron. Wir werden heute uns damit Gedanken machen und dann morgen, du bist für die Ewigkeit bestimmt und dann konzentriere dich auf die Ewigkeit noch am Mittwoch und dann hab keine Minderwertigkeitskomplexe. Am Freitag wird das Thema sein und Gott weiß ganz genau, was du brauchst. Das ist nächsten Samstag und am nächsten Sonntag, dann also nicht diesen Sonntag, sondern am 2. Dezember, so schnell ist die Zeit vergangen und plötzlich haben wir Weihnachten. Und da wird das Thema sein, Gott liebt alle Menschen. Gott liebt alle Menschen, Gott weiß, was du brauchst und wir sind allein aus Gnaden gerettet und, und. Und Donnerstag, den 6. Dezember um 16 Uhr, lade ich alle zur Weihnachtsfeier ein. Alle, die möglich machen können, hör früher auf zu arbeiten, sag Arbeit, lass Arbeit sein, es ist Weihnachten. Macht euch ganz einfach. Und kommt und lasst uns feiern, lasst uns fröhlich sein und lasst uns Gott ehren, dass Jesus gekommen ist. Bringt was mit, Gebäck, Salate und Beiträge. Ich möchte nicht nur Salate, dass du Salate mitbringst, sondern auch Beiträge. Lass dir was einfallen, ein Sketch, ein Gedicht, ein Lied, auch die, die nicht singen. Wir probieren das. Lasst uns einfach mal Gott loben und preisen. Du wirst merken, wie schön alles funktioniert, wenn man aus dem Herzen singt, mit dem Herzen arbeitet und aus dem Herzen was macht. Also nicht nur fromme Sachen, sondern auch mal ganz unfromm. Weißt du, manche Leute denken, wenn man in der Gemeinde kommt, dann muss man fromm sein. Nein, wir sind nicht bigottisch. Wir sind Gottes Kinder und wir sind immer bei Gott. Wir sind immer bei Gott und alles, was die Kinder Gottes tun, soll zur Freude sein. Es soll nicht gelästert werden, nicht gespottet werden, aber soll Gott gerühmt werden. Und das, diese Kreativität, die in einem drinsteckt, einfach mal rauslassen. Lass doch mal dein Schöpfergott in dir arbeiten und wirken. Und was einfallen, vielleicht auch was malen. Also es gibt, der Kreativität gibt es keine Grenzen. Wir begrenzen uns nur zu hören, zu beten, zu singen und zu predigen. Aber wir haben so viele andere Möglichkeiten. Lass dir was einfallen. So, und dann noch hier die Gottesdienste, Silvester, das will ich auch noch ankündigen, weil es nicht auf dem Zettel drauf ist. Wir haben am Silvesterabend einen Taufgottesdienst. Wer noch nicht getauft ist, der soll es seine Badehose mitbringen. Taufkleider haben wir hier. Und wir werden Taufe veranstalten. Jesus sagt, geht hin an alle Welt, predigt das Evangelium und so weiter. Und wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Und dann heißt es weiter, und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Dann kommt nachher der Taufunterricht. Weißt du, wie lange der Taufunterricht dauert? 40 Jahre. 40 Jahre. Und da denkst du, du hast jetzt endlich mal ausgelernt? Nein, und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das gilt nach der Taufe. Also meine lieben Baptistenbrüder, die sind falsch, wenn die sagen, du kannst erst getauft werden, nachdem du Taufunterricht genommen hast. Du musst nur an Jesus glauben, Sündenerkenntnis haben und deine Sünden bekennen, Frieden mit Gott haben, ein wiedergeborenes Kind Gottes sein und dann machst du die Taufe. Es ist genauso wie bei der Ehe. Weißt du, wenn du genau das Gleiche machen würdest wie bei der Ehe, dann könntest du gar nicht heiraten, bis ich aufgeklärt bin, bis ich alles weiß, wie das alles geht und funktioniert und so weiter, wie meine Frau oder mein Mann aussieht. Also bis du alles erkennst, dann ist der Zug abgefahren. Da bist du alt und grau. So ist auch bei der Taufe. Du kannst nicht alles lernen. Ich habe auch gedacht in meinem persönlichen Leben, also ich habe Taufunterricht gehabt vorher, weil ich mit diesen Leuten zusammen bin. Und die haben gesagt, was die Taufe ist und. Aber ich habe hinterher gemerkt, du, da kommt noch viel mehr. Das dicke Ende kommt. Was der Herr alles so von einem verlangt. Was der Herr so von einem erwartet. Und da sind einem die Augen aufgegangen. Und dann bin ich in der Gemeinde gekommen, habe gemerkt, Mensch, wo bin ich denn hingeraten? Also lauter Kritiker, lauter Nörgler, die fangen an dir zu nörgeln und sagen, das ist nicht so und so weiter. Ich bin fast erschüttert und vom Glauben abgefallen. Wenn Gott mich nicht gehalten hätte, wäre ich heute kein Christ mehr. Aber dank der Liebe Gottes, weißt du, Gott hat gehalten, weil ich einen Bund mit Gott geschlossen habe und nicht mit der Gemeinde und nicht mit den Menschen und nicht vor Menschen, sondern einfach vor Gott. Und ich habe gesagt, lieber Gott, ich will ganz dein Jünger sein, ich will dir nachfolgen. Egal, auch wenn es dünn wird und man dick wird oder was weiß ich, wie es kommt, ich will dir nachfolgen. So, Gott ist immer noch auf dem Thron, Gott regiert, Gott ist immer noch da, Gott hat alles unter Kontrolle. Behalte mal diese Gedanken. Gott ist immer noch auf dem Thron. Gott hat das letzte Wort. Er hat das Sagen. Und ich möchte als Einstieg Psalm 33 nehmen von Vers 18. Der Herr beschützt alle, die ihm gehorchen. Der Herr beschützt alle, die ihm gehorchen. Anders umgesetzt, er beschützt die nicht, die ihm nicht gehorchen. Wenn du krumme Wege gehst, faule Wege gehst, ungehorsame Wege gehst, nicht auf den Herrn horchst, wird er dich nicht beschützen. Dann wundere dich nicht, wenn es knallt und wenn es was bricht oder was kaputt geht. Alle, die seine Treue, mit seiner Treue rechnen, die führte und leitet, und er wird sie vor dem Tod bewahren und in Hungerszeiten, also Notzeiten, Trübsalzeiten, am Leben erhalten. Das sind doch gute Aussichten. Psalm 33, Vers 18 und folgende Verse. Alle, die ihn fürchten, die mit seiner Gnade rechnen, die auf ihn hoffen, alle, die bringt er durch. Also wir müssen uns schon auf Gott verlassen. Gott dient uns, wir müssen aber natürlich treu sein. Ich halte zu dir, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Wenn wir so den Psalm anschauen und betrachten, Psalm 33, ihr, die ihr auf ihn hört, ihr habt das Vorrecht, ihn zu preisen. Andere haben keinen Grund, Gott zu loben und zu preisen, weil Gott tut für sie nichts. Erst wenn wir auf ihn hören. Und deshalb, das Hören ist so wichtig. Wer diese meine Worte hört und tut, der ist der kluge Baumeister, sagt der Herr. Vers 4, wenn Psalm 33, was der Herr sagt, das ist zuverlässig. Und er beweist sich durch seine Taten. Also wenn du auf Gott hörst, du wirst Resultate haben. Wenn ich daran denke, an was Moses gesagt ist, 5. Moses, wenn du der Stimme des Herrn gehorchst, wenn du das tust und so weiter, dann wirst du Erfolg haben in der Stadt, auf dem Land, auf dem Meer. Da wirst du überall Erfolg haben und Gott wird dich behüten, bewahren. Also das Hören auf Gott ist so wichtig. Und nicht nur hören, sondern auch tun. Was nützt es, du hörst von der Taufe, wir haben am 31. Dezember die Taufe und du lässt dich doch nicht taufen. Da bist du ja selber schuld. Und du sagst, die Gnade ist an mir vorbeigegangen, das Jahr ist vorbeigegangen, ich habe nichts erreicht. Vers 9, wenn ich da Psalm 33 angucke, er gibt Befehl und schon geschieht es. Er sagt ein Wort und es geschieht, es werde Licht und es passiert Licht. Und er wird seinen Engeln befehlen. Geschwister, wir dürfen mit Engeldienst rechnen, auf Schritt und Tritt. Wir brauchen Engel, die uns behüten und bewahren. Und er wird seinen Engeln befehlen. Eine mächtige Armee umgibt dich von allen Seiten. Also du wirst von überirdischen Mächten verteidigt, von überirdischen Mächten geschützt und überirdische Mächte streiten für dich. Dann stehst du da und weißt gar nicht, warum passiert mir das, was passiert. Hast keine Erklärung. Du solltest viel mehr mit Engeldienst rechnen. Und hör auf Gott, vertraue Gott, gehorche Gott und er wird seinen Engeln befehlen, dass sie sich um dich lagern. Stell mal vor, du gehst, aber vor dir laufen 20 Engel mit. Er wird seinen Engeln befehlen, dass sie sich um dich lagern und bei dir sind und dich beschützen. Vers 10, der Herr durchkreuzt die Beschlüsse der Völker, der Gottlosen, der Menschen, der Stolzen und so weiter. Die stolzen Pläne macht er zunichte. Gott durchkreuzt. Du darfst es rechnen, dass Gott die Pläne deiner Widersacher durchkreuzt. Die dir schaden wollen, die dich krank machen wollen, die dich ärgern, die dich fix und fertig machen möchten. Manchmal hast du einen guten Tag, manchmal hast du einen schlechten Tag und so weiter. Und du fragst dich, warum habe ich so einen schlechten Tag heute? Das sind Leute, die einfach dich ärgern. Und du bist nicht so in der richtigen Verfassung. Weißt du, du bist mit dem falschen Bein aufgestanden. Hast nicht richtig gebetet. Oder hast den Tag nicht mit Gebet begonnen. Und der Herr durchkreuzt die Pläne der Völker. Und hier ist Mehrzahl, nicht nur ein Volk, sondern vieler Völker. Und macht zunichte die Pläne der Gottlosen. Vers 11, wenn ich dann weiterlese, sein Plan für dich steht für alle Zeiten fest. Also Gottes Plan steht für dein Leben fest. Also das sind große Wahrheiten, auf die möchte ich heute eingehen. Also Gott ist immer noch im Regiment, er ist noch nicht gestürzt vom Thron, er hat das Sagen und er hat was zu sagen. Und seine Pläne sind ewig. Was Gott für dein Leben oder mein Leben beschlossen hat, das geht in Erfüllung. Da können sich die Leute strampeln, so viel sie wollen. Können fluchen, so viel sie wollen, können schimpfen, so viel sie wollen, können dagegen arbeiten, so viel sie wollen. Die können dich nicht aus der Fassung bringen. Seine Pläne sind universell, ewig. Niemand kann sie durchkreuzen, aber er durchkreuzt die Pläne. Weißt du, Leute nehmen sich was vor, dir zu schaden und letztendlich fällt der Bumerang auf sie zurück und trifft sie und verletzt sie. Also niemand kann Gottes Pläne verändern oder vernichten. Gottes Plan ist also ewig. Und weißt du, was der ewige Plan Gottes ist? Dass wir uns eines Tages mit ihm vereinigen. Dass wir eins werden. Himmel und Erde, dass sie zusammenkommen. Das ist Gottes Plan. Jetzt bin ich noch hier auf dieser Welt und Gott ist im Himmel und er bleibt im Himmel. Und wenn ich dorthin möchte, muss ich diesen Weg Gottes gehen, wie er vorgezeichnet hat. Diese Verschmelzung von Himmel und Erde, vom Sichtbaren und Unsichtbaren, von Zeitlichen und Ewigen, das muss verschmelzen, das muss eins werden. Das ist Gottes Plan. Deshalb werden wir auch so im Ofen, im Schmelzofen gesteckt. Da werden wir so richtig weich und schmelzen und so weiter. Und dann verbinden wir uns in der Zeit der Not, der Schwierigkeiten, verbinden uns mit einem anderen Metall, mit einer anderen Substanz, was Gott ist. Wir werden geschmolzen. Es geschieht also nach ewigen Gesetzen und so, und zwar sehr planmäßig. Der Vorgang, unsere Zubereitung auf die Seligkeit und Glückseligkeit passiert also systematisch. Alles richtet sich darauf zu. Und man nennt das in der Bibel, in der Sprache der Bibel, Vollendung. Alles spitzt sich zu. Und es sind verborgene Gesetze. Die sind nicht aufgeschrieben irgendwo. Wie führt mich Gott? Gott führt jeden individuell. Mich führt er anders als dich. Und dich führt er anders als mich. Und wir werden von unsichtbaren Mächten geleitet. Und wir fragen, wieso und was? Es sind also unabänderliche Gesetze, die uns führen und leiten oder bestimmen und sind ungeschriebene Gesetze. Gott hat unser Leben schon vor Grundlegung der Welt geplant. Noch ehe du geboren wurdest, hat Gott schon alles festgelegt. Dein Namen, du heißt nicht Johannes Matthäus. Weißt du hast einen anderen Namen bei Gott. Gott hat seinen Namen für dich gegeben. Und er wird dich bei seinem Namen, wie er dich genannt hat, rufen. Weißt du, wie du heißt? Wie du heißen wirst. Und unseren Namen werden wir wahrscheinlich bekommen nach unserem Charakter, nach unserer Fähigkeit, nach unserer Begabung, nach unserer Entwicklung. Guck mal, Gold ist Gold, Silber ist Silber, nach unserem Glanz und Schönheit, der Herrlichkeit und so weiter. So, alles geht nach Plan. Gott arbeitet planmäßig. Zum Beispiel allen Menschen ist gesetzt zu sterben. Die können machen, was sie wollen. Man kann das Leben nicht verlängern. 100 Jahre, 120 Jahre und so weiter hat Gott das Alter des Menschen festgelegt und es geschieht nach dem. Und dann kommt das Gericht, dass wir vor Gott treten. Also alle sind der Vergänglichkeit ausgesetzt. Und so wie die Vergänglichkeit da ist, so ist auch die Unvergänglichkeit da. Also die Ewigkeit. Morgen werde ich über den Tod sprechen, was der Tod wirklich noch ist. Der Tod hat eine ganz tiefe, große Bedeutung. Wir Menschen haben Angst vor dem Tod. Aber der Tod darf nicht unser Feind sein, sondern der Tod ist ein Diener, der uns die Tür aufmacht. Wenn wir zum Vater kommen. Und wir werden zum Vater kommen. Wir müssen zum Vater kommen. Ich will zum Vater kommen. Ich will meinen Gott schauen. Mein Schöpfer. Und das ist dieses Schlupfloch, dieses Tunnel. So, das Sichtbare ist nur ein Teil des Unsichtbaren, was du siehst. So diese Materie, dieses Metall oder was es auch immer ist nur ein Teil. Und wir brauchen für alles, was wir als Menschen sehen, entweder ein Mikroskop oder ein Makroskop. Entweder das vergrößert oder das verkleinert. Wir brauchen immer, denn wir sehen nur einen ganz kleinen Ausschnitt unseres Daseins. Und dann brauchen wir, guck mal, hier durch diesen Raum fliegen Tausende oder Abertausende Radiowellen, Fernsehbilder, was weiß ich, welche Informationen. Aber du sagst so, das sehe ich nichts, wo ist da was? Du hast keinen Empfänger. Hab mal ein Handy und schon klingelt's bei dir. Weißt du, wir brauchen ein Gerät, Hilfsmittel immer, um das zu begreifen, was über unsere Grenzen hinaus sind. Entweder Mikroskop oder Makroskop, um unsere Welt wahrzunehmen, was uns umgibt. Uns umgeben Welten, Wirklichkeiten, Dimensionen, von denen wir gar keine Ahnung haben. Und du nimmst dieses wahr und dann machst du einfach weiter. Auch wenn die Welt untergeht, machst du weiter. Du hörst nicht auf zu leben, sondern du lebst in einer neuen Dimension weiter. In einer neuen Welt. Du lebst weiter, auch wenn alles um dich herum stirbt. Auch wenn alles um dich herum vergeht. Du dienst weiter, auch wenn alles um dich herum aufhört. Und es wird eines Tages alles aufhören, aber du hörst nicht auf. Du hörst nicht auf. Deine Bestimmung, dass Gott ist im Regiment und Gott hat das Sagen, das Kommando. Gott gibt seinen Befehl und du machst weiter. Dass du weitermachst. Nichts kannst du nicht zerfallen. Gott hat also alles so angelegt, dass alles weitergeht. Es ist von weit her gekommen und es geht wieder weiter. In diese andere Richtung. Alles verwandelt sich, alles verändert sich. Die Fortpflanzung, Wachstum oder was weiß ich, Fortsetzung, einfach Fortsetzung folgt. Weißt du, die tote Materie bleibt hier, Staub zu Staub, Asche zu Asche. Doch was von Gott ist, geht weiter. Wir sammeln Schätze, die im Himmel sind. Wir wandeln das Irdische in das Himmlische. Wir sind hier auf dieser Erde, Gottes Willen zu verwirklichen, durchzusetzen. Herrsche darüber, hat Gott gesagt den ersten Menschen. Und mehret euch und füllt diese Erde, dazu sind wir da. Wir sind hier einfach Ausgesetzte in dieser Welt. Und Gott wird uns abholen. Wir sind hier seine Missionare, seine Boten. Wir haben einen großen Auftrag, wir haben eine Bestimmung von Gott, hier auf dieser Erde etwas zustande zu bringen. Und wir werden merken, das Gute wird siegen, das Wahre wird siegen, das Licht wird siegen. Das sind Gesetze. Das Böse hat keine Zukunft. Der Teufel hat keine Zukunft. Das Negative hat keine Zukunft. Aber das Gute hat Zukunft. Alles, was Gott tut, was von Gott ist, was er ins Dasein gerufen hat, das wird sich verwirklichen. Ob einer daran glaubt oder nicht, sein Plan geht in Erfüllung. Und er hat sehr gut geplant, sehr perfekt alles durchgedacht, alles aufeinander abgestimmt, nicht zu viel und nicht zu wenig. Er weiß, was er dir anvertrauen kann und nicht anvertrauen kann, wie viel, was du verkraftest. Der eine kriegt 2 Pfund, der andere 3 Pfund, der andere 5 Talente. Also auch unsere Begabungen, das ist alles von Gott in uns hineingelegt. Selbst wenn der Mensch seine Bosheiten treibt, hat Gott aber immer noch sein Ziel. Seinen Plan. Weißt du, selbst wenn die Leute Böses tun, Gott benutzt das Böse auch und dreht um und macht daraus was Gutes. Denk nur an Josef. Gott macht die Sünden sogar zu was Nützlichem. Sogar Mist ist zu was gut. Verstehst, sogar die Abfälle und gibt Kompost. Also Gott benutzt alles in dieser Welt zu einem bestimmten Zweck, was er sich vorgenommen hat. Gott macht aus Sünder Heilige, aus Chaos macht er Kosmos, aus Schwache macht er Stark oder Starke, aus Arme macht er Reich, aus Kleine macht er Groß, aus Blinde macht er Sehen, Taube Hören. Also Gott kann das Negative verwandeln und das tut er. Als Jesus hier war, hat er ständig getan. Gott nimmt unsere Konflikte, er sitzt im Regiment, denkt, Gott ist der Herr, er ist der Boss. Und Gott macht aus unseren Konflikten stets das Beste. Er nimmt das, modelliert ein bisschen und macht was Tolles draus. So wie Picasso nimmt einen Farbbeutel, schmeißt gegen die Wand und schon ist Kunst, ein Kunstwerk entstanden. Du sagst, das machst du dir so leicht. Aber guck mal, diese Kunstwerke kosten heute Millionen. Gott wendet alles zum Guten. Kannst du Amen sagen? Bist einverstanden? Gott wendet alles in deinem Leben zum Besten. Er kann das. Der Teufel kann das nicht. Der kann das Gute nehmen und was Schlechtes draus machen und noch schlechter. So, er macht aus Finsternis Licht. Das ist unser Gott, weil er auf dem Thron sitzt und regiert. Er kann also aus Problemen Lösungen machen oder Projekte. Er nimmt dein Problem, weißt du, und er heilt dich. Aus Krankheit macht er Gesundheit. Aus Vergänglichkeit macht er Ewigkeit. Das ist, was Gott macht. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, steht in der Bibel einmal. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Ich denke an Markus Kapitel 4, Vers 37 und 38, da sind die Jünger in Seenot. Und Jesus ist hinten im Schiff und macht ein Nickerchen. Und dann kommt Petrus und sagt, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir verderben? Dass wir zugrunde gehen? Kümmert es dich nicht? Und Jesus steht auf und stillt den Sturm. Also Wunder passieren immer dann, zuerst kommt das Negativ und dann kommt das Wunder. Zuerst kommt der Sturm und dann die Stille. Zuerst kommt die Krankheit und dann die Gesundheit. Zuerst kommt der Tod und dann das Leben. Jesus ist der Herr über die Elemente. Ihnen geht der Wein aus. Und dann nimmt er Wasser und guck mal, was er zustande bringt. Die Jünger mussten lernen, Stück für Stück Jesus zu vertrauen. Und das ist auch der Weg des Christen. Der Christ muss Stück für Stück lernen, einfach Jesus zu vertrauen. Immer mehr. Jeden Tag mehr Jesus vertrauen. Deshalb sind wir auch in der Gemeinde. Deshalb sind wir auch noch nicht entrückt. Weil wir, stell dir mal vor, wenn du nach deiner Bekehrung entrückt worden wärst, hättest vieles nicht gelernt, was du inzwischen gelernt hast. Also ich spreche das von mir. Du sollst Stück für Stück die Macht Jesu kennenlernen, was er alles kann, wozu er überhaupt fähig ist. Weißt du, er nimmt Schwierigkeiten, Probleme und vergoldet sie. Und du kannst plötzlich eine Geschichte erzählen. Stell dir mal vor, wenn du nichts durchmachst, was willst du erzählen? Du kannst sagen, die ganze Zeit habe ich geschlafen. Und das war wunderbar. Aber wenn du gekämpft hast, dann kannst du sagen, guck mal, ich habe mit Löwen gekämpft, ich habe mit dem Bären gekämpft, ich habe mit dem Goliath gekämpft, ich habe mit dem Teufel gekämpft, ich habe mit allen möglichen Biestern gekämpft. Lies mal 2. Korinther, was Paulus sagt in 2. Korinther, mit wem er alles gekämpft hat. Und wir sind hier auf dieser Welt, um in die Arena für Gott zu kämpfen. Wenn du keine Schwierigkeiten hast, kannst du auch Jesus nicht erleben, die Kraft Gottes nicht kennenlernen. Woher willst du wissen, dass es funktioniert? Ohne zu testen. Wir müssen zuerst mal testen. Die Gesundheit brauchen gesunde Menschen. Also was? Ich bin gesund. Aber was ist das? Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, nur die Kranken. Die Reichen brauchen den Helfer nicht, nur die Armen. Die Freien brauchen keine Befreiung, die sind schon frei. Also noch freier kannst du nicht mehr steigern. Freier am freiesten. Die Wissenden, die brauchen keine Führung, die alles wissen, die alles verstehen, die alles kennen, die alles sind und so weiter. Aber der Hilflose, Herr, wie geht es jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter? Deshalb rufe mich an in der Not. Ich will dich erretten. Der Ratlose. Weißt du, Jesus hat für alles Könner überhaupt nichts übrig. Er ist gekommen, um denen zu helfen, die keinen Helfer haben. Dafür ist Jesus gekommen, für die Verzagten, für die Mutlosen. Und hier, die sollen die Macht Jesu kennenlernen. Deshalb ist es kein Verbrechen und keine Schande, dass man Schwierigkeiten hat, dass man unten durchkommt. Da lernst du erst die Macht Gottes kennen, was er kann. Mein Gott kann. Solle dem Herrn etwas unmöglich sein? Weißt du, wenn du finanzielle Engpässe hast, wenn du körperliche Schwäche spürst oder wenn du irgendwelche seelischen Nöte hast, lern den Herrn kennen. Was kann mein Gott in dieser Situation? Sollte meinem Gott etwas unmöglich sein? Gott ist auf dem Thron noch. Gott regiert. Wenn er dir hilft in einer Sache, dann kann er in der anderen Sache dir auch helfen. Und er will dir richtig helfen. Weißt du, so helfen, dass wirklich geholfen ist. Manche Hilfen sind keine Hilfen. Weißt du, ich denke an dich. Verstehst du, das ist keine Hilfe für mich. Aber wenn jemand dann anpackt, und zwar richtig anpackt, und sagt, lass mich das machen. Er will dir helfen, damit du später sogar anderen helfen kannst. Das ist Gottes Wille und Gottes Plan. Uns wird geholfen, damit wir später anderen sagen können, wie sie zu was kommen können. Er reinigt dich, damit du viel Frucht bringst und damit deine Frucht bleibt, damit deine Frucht gut ist, damit dein Leben Qualität hat. Gott legt auf Qualität, nicht auf Quantität in unserem Leben. Er will also nicht, dass wir eine Menge tun, sondern er will, dass wir tun, dass wir das gut tun. Und deshalb reinigt er uns. Wenn du eine Sache gut kannst, dann pass auf, wie Gott dich reinigt. Zuerst kriegst du Kritik. Und Kritik ist eine Form der Reinigung. Also, was du da gemacht hast, also das ist Käse. Oder was du da gesagt hast, das war Quatsch. Und deshalb, Gott reinigt durch Kritik. Und deshalb, wir müssen lernen, schon in kleinen Dingen Kritik zu verarbeiten, Kritik zu ertragen, Kritik anzunehmen. Auch wenn du sagst, damit will ich nichts zu tun haben, komm, hör auf mit dem Quatsch, dann nachzudenken, vielleicht hat er doch oder sie recht. Kritik reinigt uns. Sehr positiv. Gott nimmt das Negative, um was Positives draus zu machen, damit wir uns verstehen. Er ist immer noch auf dem Thron. Alles steht unter ihm. Er hat alles unter Kontrolle. Er lässt Dinge in unserem Leben geschehen, dass die Wellen über uns zusammenschlagen, damit wir lernen, den Herrn anzurufen. Herr, siehst du nicht, wir verderben hier? Wir kommen um. Oder wenn du ganz alleine stehst, so wie Hiob, Gott erlaubt, dass du ganz alleine stehst. Dass du da sagst, du, liebe Freunde, geht nach Hause. Also ihr geht mir auf die Nerven, was ihr mir so alles erzählt. Das verkrafte ich nicht. Weißt du, Gott weiß, was du verkraftest. Aber diese Freunde haben auch einen Auftrag und die mussten auch lernen. Also horch, redet keinen Quatsch da, der Mann. Der hat genug zu leiden und genug zu tragen. Weißt du, Gott lehrt dich, auch ganz alleine zu sein, wenn alle auf dich schimpfen und einschlagen und niemand dich versteht. Weißt du, manchmal kommst du dir vor, du bist ganz nackt, hast nichts an, verstehst? Also, die reißen alles runter, dir vom Leib. Du hast nur noch das nackte Leben. Einem wird alles genommen, aber Gott ist immer noch auf dem Thron und Gott ist immer noch der Herr. Und dann lernst du in dieser Situation, so wie Hiob, nackt bin ich in diese Welt gekommen und nackt verlasse ich wieder die Welt. Dann nimmst du viele Sachen gar nicht wichtig. Gott arbeitet an uns, indem er uns von vielen Sachen löst, damit wir eine Lösung finden. Ja, wir werden gelöst von vielen Sachen. Aber Gott gibt uns nicht auf. Es kommt nicht auf dich an, was du alles machst, sondern was kann Gott in meinem Leben vollbringen? Durch sein Regiment, durch seine Verwaltung, durch seine Übersicht. Weißt du, du musst nur für Gott da sein und sagen, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Gott ist immer noch auf dem Thron. Du musst nur für Gott da sein. Du musst Gott nicht verteidigen. Ich finde es ganz blöd von Christen, wenn sie sagen, ich muss für Gott kämpfen, Gott, für Gott streiten. Nein, Gott streitet für sich selber. Du musst nur mit Gott leben. Und du musst nur Gott beistehen und sagen, Herr, ich halte zu dir, ich lasse dich nicht, egal was passiert. Aber Leute, dass sie Gott verteidigen, weißt du, Fanatiker tun das, Moslems tun das, dass sie dafür Allah in den Tod springen oder was weiß ich, oder falsche Märtyrer und der Teufel hat genug Märtyrer. Nur so aus Egoismus, ja, ich will stark sein. Nein, Gott liebt dich, wenn du ganz schwach bist. Du musst gar nicht so stark sein. Du musst Gott nicht rechtfertigen und Gott entschuldigen. Weißt du, du musst den Schöpfer des Universums nicht entschuldigen, dass er jetzt einen Affen gemacht hat. Und Elefanten. Oder Viren. Oder was weiß ich, irgendwelche Dinge, die du nicht verstehst. Du musst Gott nicht rechtfertigen, warum er das getan hat und wieso er das getan hat. Hör auf, Gott zu entschuldigen. Leb für Gott, leb mit Gott, sei glücklich und sei happy. Wenn er Gott ist, wird er schon selber alles wissen, was er tut und nicht tut. Gott ist auf dem Thron und Gott wird keinen Fehler machen. Er macht stets aus jedem Fehler sogar das Beste. Im Gegenteil. Gott ist ein großer Wandler, Verwandler, der aus allem was macht. Der kann, das ist also so Allround-Künstler. Er ist der Anfänger und er ist der Vollender unseres Glaubens, unseres Lebens, egal was es ist. Also er gibt das Wollen und er gibt das Vollbringen. Du musst dich also nicht krampfhaft anstrengen. Also was ist jetzt dran? Was ist als nächstes? Vielleicht 3 Jahre ist nichts dran. 3 Jahre musst du wachsen. Oder 3 Jahre geht's in die Wüste. Mal spazieren gehen. Henoch wandelte mit Gott. Also du musst mit Gott gehen und mit Gott im Gleichschritt sein. Weißt du, manche, die rennen dem Heiland weit voraus, wollen heiliger sein als der liebe Gott. Oder andere hinken hinterher. Oder Jesu, geh voran. Nein, wir sollen mit Gott im Gleichschritt sein. Er gibt das Wollen. Und wenn du kein Wollen hast, dann müsstest du dich auch nicht krampfhaft anstrengen. Ich will, ich will, ich will. Das ist Suggestion. Das ist ja dein Fleisch. Es muss uns gegeben werden. Alles muss uns vom Heiligen Geist, von Gott gegeben sein. Er hat unser Leben entworfen. Und er soll auch für alles, was lebensnotwendig ist, sorgen für uns. Und er gibt es. Was du brauchst, er gibt es, was du brauchst. Kleinen Kindern gibt er kleine Gaben, großen Kindern gibt er große Gaben. Wir erhalten alles von Gott, alles, was wir zum Gottesdienst brauchen. Also Gottesdienst meine ich nicht nur hier Versammlung, vorne stehen und predigen. Gottesdienst ist das ganze Leben. Gottesdienst ist das ganze Leben, von morgens früh bis abends spät, zu Hause, in der Küche, am Arbeitsplatz, im Auto. Alles ist Gottesdienst. Weißt du, Gottesdienst ist nicht nur beten und predigen. Vergiss das. Dass du ein Faule, Entschuldigung, Müßiggänger. In der Bibel sagt, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Natürlich, die Juden sagen, in jeder Stadt müssen 7 Müßiggänger sein. Also, die nur Bibel lesen und predigen und Schrift auslegen, die Leute beraten. Aber das Leben eigentlich wird gelebt zu Hause. Im Alltag. Hier in der Berliner Rabbi, hier, also das war noch in den 20er Jahren, da ist ein großer Tag, Jubiläum, also Versöhnungstag, und er sollte die Predigt halten, und wer ist da? Der große Rabbi ist nicht da. Also der Pastor, der Prediger. Und dann endlich kommt er, dann sagt er, Geschwister oder meine liebe Gemeinde, ich habe schon meinen Gottesdienst gemacht. als ihr seid alle hier schön versammelt, aber ich bin am Haus unserer Familie sowieso vorbeigegangen und habe das kleine Mädchen weinen gesehen und ich bin bei diesem kleinen Mädchen geblieben und bis es eingeschlafen ist und jetzt kann ich erst zu euch kommen. Ich habe meinen Gottesdienst schon getan. Weißt du, Gottesdienst ist vielleicht mal Babysitter zu sein. Und das ist auch Gottesdienst. Und ich meine, wir müssen es verstehen. Gott fügt Dinge hinein, lässt Dinge passieren in unserem Leben, so Kleinigkeiten. Das Leben besteht aus Kleinigkeiten, vielen Kleinigkeiten. Er gibt das Wollen. Da gehst du vorbei, hörst das Kind wimmern und sagst, nein, also da kann ich nicht jetzt in der Andacht gehen. Jetzt werde ich das Kind zuerst mal stillen, füttern und einschläfern. Also nicht umbringen. Einfach was vorsingen und so weiter. Das ist der Gottesdienst. Er gibt das Wollen und das Vollbringen. Wir erhalten alles von Gott, was wir zum Leben brauchen, was wir zum Überleben brauchen und was wir für die Vollendung brauchen. Wir kriegen das alles. Wir müssen nur im richtigen Augenblick das Richtige nehmen. Nicht nur das Richtige sagen, sondern auch das Richtige nehmen. Und nicht immer brauchst du das alles. Immer wenn du brauchst, dann solltest du das nehmen. Alles benutzt Gott immer zum Besten. Der Segen Gottes verwandelt deine Kraft, deine Fähigkeiten. Und weißt du, der Segen Gottes ist nichts anderes, die Zusage Gottes. Gott wünscht, dass du stark bist, dass du Erfolg hast. Seine Liebe stellt dann in deinem Leben, in deinem Dasein alles auf den Kopf. Weißt du, auch wenn die Dinge so außer Rand und Band geschehen, und die geschehen manchmal in unserem Leben, denkst du, das gibt's doch nicht. Bei Gott geratet nichts außer Kontrolle. Gott hat immer noch die Zügel fest in der Hand. Er benutzt alles zu seiner Verherrlichung. Weißt du, der arme Lazarus stirbt. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber, und Jesus beeilt sich nicht. Er hätte ein bisschen Tempo drauf machen können und sich beeilen. Aber was ist passiert? Er hat noch extra gezögert. Und das ist Gott. Gott zögert manchmal extra. Und wir werden ungeduldig. Wir zittern. Herr, wie lange noch? Wann kommt die Entrückung? Ich habe jemand, eine Frau, die aus dem Mainz oder aus dieser Gegend schreibt mir, ruft mich an immer wieder und sagt, Pastor Matthäus, wann findet die Entrückung statt? Ich möchte so schnell wie möglich heimgehen. Ich ertrage das Leben nicht mehr. Und das Leben ist zum Leben da. Sterben unten in der Erde kannst du noch lang genug sein. Oder in Unwissenheit oder schlafen. Er schläft. Dieser Lazarus. Weißt du, und manchmal sind wir so hektisch. Gott, warum beeilst du dich? Siehst nicht, wir verderben. Wann kommt die Entrückung? Oder wann kommt die Erweckung? Hab Zeit, hab Geduld. Die wird kommen. Bei Gott bist du nicht irgendwie unnötig oder überflüssig. Gott weiß ganz genau, wann, was, wo, wie passieren soll. Er ist wie ein Schachspieler. Er weiß dich, am richtigen Platz, im richtigen Moment zu platzieren. Im Leben der Kinder Gottes, jetzt hör mir gut zu, passiert nichts zufällig. Du sagst es, zufällig, Schicksalsschlag. Nein, nicht einmal Schicksalsschlag. Weder Glück noch Schicksal steht im Wörterbuch des Christen. Gibt es nicht. Glück. Und heute habe ich Glück, morgen habe ich Pech wieder. Was scheinbar als so rein zufällig sich ereignet, ist nichts anderes als eine Masche des göttlichen Gewebes. Gott webt als Meister und macht einen Knoten. Ist eine Masche einfach. Denk an Josefs Brüder. Sie meinten, den Mann werde ich los. Unser Gewissen ist beruhigt, jetzt wir haben Frieden endlich und so weiter. Aber was ist passiert? Der Josef geht voraus, um ihnen eine Stätte zu bereiten, damit sie nicht verhungern in der Notzeit. Und das 21 Jahre zuvor. Gott denkt immer weiter. Also Gott ist im Regiment und Gott denkt mindestens 20 Jahre voraus. Dein Leben ist 20 Jahre vorausgeplant. Gott verwandelt uns durch Leid. Das ist auch wieder, was die Leute gar nicht hören wollen. Ja, Zeichen und Wunder, Pfingstler und Charismatiker, die sind geil auf Zeichen und Wunder. Wie viel Zeichen und Wunder passieren? Aber weißt du, wie Gott an dir arbeitet? Durch Leid. Halleluja. Lob und Dank. Weißt du, durch Leid werden wir zubereitet. Durch Schmerzen. Durch Druck und Spannungen. Durch Trübsal. Und deshalb heißt es in der Bibel, also wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Und je mehr du Schwierigkeiten hast und Leid und Probleme und Spannungen, desto reifer wirst du als Persönlichkeit. Aber was habe ich davon? Gut, dass du fragst. Weißt du, deine Seele wird reif dabei. Du wirst gelassener. Weißt du, du brauchst nicht mehr auf, gehst nicht mehr aus dem Häuschen, du bist ruhig geworden. Gott erlaubt, dass Dinge in deinem Leben passieren, dass der innere Schweinehund bloßgestellt wird. Weißt du, dann viele Menschen sind noch nicht gestorben, die glauben, dass sie getauft sind, dass sie begraben sind. Aber der alte Adam, die alte Eva, die können noch sehr gut tauchen und schwimmen. Und dann tauchen sie plötzlich auf. Du musst es nur sehen, du musst mal Christen angucken. Und warum wir manchmal mit Christen Probleme haben, da ist der Mensch noch nicht geheiligt worden. Heiligung ist ein Teil des christlichen Lebens. Ohne Heiligung wird niemand Gott sehen. Und du musst immer als Christ, also ich musste als Christ immer meinen Adam unter Wasser halten. Adam, du bleibst schön unten. Du bleibst schön unten. Durch Leid und Schmerz und so weiter, was eigentlich, das will uns zerstören, uns kaputt machen. Doch Gott benutzt gerade diese zerstörenden Kräfte, um uns zu verwandeln. So Wellen und Stürme, die wollen uns zerstören. Siehst du nicht, wir verderben? Gott will uns nicht zerstören, sondern Gott will uns zeigen, du, ich kann hier aus dieser Situation das Optimale machen. Gott löst uns durch Leid aus falschen, frommen Formen, wo wir uns da festgelegt haben, also wenn ich bete, wird Gott ein Wunder tun und wird erhören. Nein, Gott handelt auch, wenn du gar nicht betest. Verstehst? Wir müssen gar nicht so fromm tun und gleich 2 und 3 in Alarm schlagen. Bitte betet für mich, Geschwister, ich bin in großer Not. Wir machen uns manchmal lächerlich damit. Ich werde nie vergessen, drüben in der Kirche, wir hatten ein paar Rumänen im Gottesdienst und da war ein Mädchen, der war ein bisschen unruhig, so ein kleines Mädel und zappelig und so weiter. Dann hat der Vater das Mädchen genommen und führt da, wo die Toiletten sind, in den Raum. Und das Mädchen dann macht die Tür auf, also der Vater ist schon durch, zieht das Mädel rein und sagt, Geschwister, betet für mich. Oder nein, Geschwister, denkt an mich. Weißt du, aber das ist lächerlich. Gott weiß, was für ein Gemächter du bist. Gott weiß, was dir fehlt. Du musst dich nur Gott zur Verfügung stellen. Hier bin ich, Herr. Und er macht es schon. Er ist der Töpfer. Er ist derjenige, der an deinem Leben arbeitet und dich modelliert und dich zu dem macht, was du werden solltest. Er ist im Regiment. Weißt du, wir reden Herr Jesus und beten Herr Jesus. Aber ist er wirklich Herr über unser Leben? Hat er das Sagen, das Kommando? Lassen wir uns von ihm was sagen? Aller Anfang, alles was bei uns passiert, ist auf Vollendung angelegt. Und Vollendung ist das Ziel Gottes für unser Leben. Und wir müssen also einfach nur in dem Plan Gottes leben, ganz natürlich. Von dem, was alles vor die Hände kommt, das tu. Die meisten glauben, ich brauche eine besondere Führung. Du brauchst keine besondere Führung. Leb das Leben, das du leben sollst. Was dir vor die Hände kommt. Geh den Weg, wo deine Füße dich tragen. Und so weit, wie deine Füße dich tragen. Du solltest viel natürlicher anfangen zu leben. Du weißt, ich bin unter der Herrschaft Gottes, bin ein Kind Gottes. Gott hat mich in seiner Hand und er führt uns auf rechter Straße. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Nicht, wo es deinen Kopf durchsetzt. Wenn wir uns mit allen möglichen Irrlehren und Geistern abgeben und überall rumtreiben und so weiter und denken, das muss ich noch sehen und das muss ich noch erleben, diesen Seminar will ich noch besuchen und diese Salbung brauche ich noch. Weißt du, was am Schluss kommt? Verwirrung. Verwirrung. Am Schluss weiß ich nicht, liebe Zeit, was ist das? Was ist jetzt richtig, was ist falsch? Und dann fängst du an zu jammern und kommst gar nicht mehr weiter. Weißt du, was uns weiterhilft? Gesunde Lehre. Bibellehre, einfach gesunde Lehre. Deshalb nimm an dieser Gemeindebibelschule teil, benutzt das Material, was wir im Internet haben oder wo auch immer, oder kauft es hier am Büchertisch. Gott errettet uns systematisch. Gott arbeitet systematisch. Er holt uns aus diesem System dieser Welt raus und versetzt uns in das Reich Gottes, dass wir christlich leben, göttlich leben. Er befreit uns aus den Irrlehren und wir sind alle versaut von Irrlehren. Glaub mir das. Du glaubst gar nicht, wie viele Jehovas Zeugenlehren in manchen Köpfen drinstecken, Lehren der katholischen Kirche aus dem alten Mittelalter irgendwo oder protestantische Lehren oder welche sektierische Lehren. Da steckt so viel drin, wir müssen wieder zu der nackten Bibel zurückkommen. Das nackte Wort Gottes. Und nicht Pastor sowieso sagt es und Pastor sowieso sagt es. Wir müssen ein Fundament haben in unserem Leben. Wir müssen einfach gehorsam sein. Was habe ich gelesen? Die ihm gehorchen. Die auf ihn hören. Gott, nur gehorsam folgen, das ist alles. Und er sagt dir, was dran ist. Er sagt dir, was dran ist. Er nimmt Korrekturen vor. Wer wachsen will, der muss einfach in der Versammlung bleiben. Im Blumentopf. Wenn du eine Blume öfters umtopfst, wird aus der Blume nie was Rechtes werden. Und Christen, die ständig sich umtopfen, einmal dort und dann 3 Wochen dort und ein halbes Jahr dort, vergiss es. Weißt du, du musst einfach Gottes Wort hören. Rede, Herr. Dein Knecht, deine Magd hört. Und dann wird Gott anfangen, zu dir zu sprechen. Du brauchst geöffnete Ohren. Nicht nur geöffnete Augen, dass du was siehst, sondern auch geöffnete Ohren, dass du was hörst und verstehst. Wie heißt es in der Bibel? Mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Also du brauchst geöffnete Augen und geöffnete Ohren. Und einen geöffneten Verstand. Damit du Weisheit hast. Damit du verstehst, was hat er denn gesagt? Sonst verstehst du statt Bahnhof Bratkartoffeln. Ja. Und dann legst du das auf deine Art und Weise aus. Weißt du, du musst dich belehren lassen und lehre sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Was glaubst du, wie hart es ist, Täter des Wortes zu werden? Ach, das ist kein Kinderspiel. Gott offenbart sich für die alle oder für diejenigen, die ihm gehorchen. Psalm 33. Die segnet er. Weißt du, und Gott geht schrittweise mit uns. Gott ist auf dem Thron, Gott ist sehr perfekt, sehr ordentlich, sehr systematisch, sehr gewissenhaft. Und wie heißt es im Korintherbrief einmal? Alles ist Stückwerk. Heute passiert ein Stück, morgen passiert ein Stück. Ich sage den Leuten immer wieder, ihr müsst immer wieder kommen in die Versammlung, denn in einer Predigt kann ich euch nicht alles sagen, auch wenn es 90 Minuten die Predigt dauert. Ich kann in einer Predigt euch nicht alles sagen. Alles ist Stückwerk. Jeden Tag so ein Tagwerk. Jeden Tag ein Stück Feld kannst du bearbeiten. Das ist alles. Und wir bekommen auch nur Bruchstücke, wenn wir bei Gott gehen. Deshalb wird das Brot gebrochen und als Bruchstück. Du kriegst nicht das ganze, den ganzen Leib auf einmal. Kannst gar nicht verkraften. Aber Bruchstücke. Wir sind so wie die Archäologen. Wir finden dein Stück und dann machen wir eine ganze Geschichte aus diesem Bruchstück. Was das alles wohl gewesen sein? Nur eine Scherbe. Und vielleicht ist es auch manchmal so im Gottesdienst, da kriegst du nur ein Stichwort. Aber gerade mit diesem Stichwort arbeitet Gott weiter. So ist der Heilige Geist auch. Plötzlich, da predigt er das, aber du bekommst plötzlich einen Gedanken. Und der Heilige Geist bauscht es auf. Gott regiert immer noch, meine Lieben. Er ist immer noch auf dem Thron. Und er ist immer um uns so sehr besorgt. Manchmal denken Leute, ja, Gott hat mich verlassen und hängen lassen. Er kapselt sich von mir ab. Er will mit mir nichts zu tun haben. Aber nein, das ist nicht so. Gott denkt immer weiter. 20 Jahre im Voraus. Denk an Josef, denk an Jakob. Also das sind 20 Jahre immer dazwischen gewesen. Zwischen der einen Sache und der anderen Sache. Oder bei Israel sind es auch manchmal Jahrhunderte sogar gewesen. Und Gott ist sehr besorgt, dass du geistlich nicht abstirbst. Deshalb kriegst du immer so einen Schubs. Und so ein Anstoß und so ein Impuls. Und manchmal wirst du so aufgebracht, warum Gott will, dass du wieder aufwachst. Und das ist auch ein Schuss vom Bug. Oder plötzlich ist so ein Schäferhund und ist hinter dir her und jagt dich. Und beißt dir im Hintern. Und das, aua, aua, der Teufel hat mich gebissen. Nein, der Teufel ist Gottes Schäferhund. Er ist es, er erzieht uns. Wenn du selber nicht hörst, wenn du den Pastor nicht hörst, kriegst du den Teufel auf den Hals. Und der wird dann bellen und brüllen und dich erschrecken. Gott ist ein Erhalter. Er will nicht, dass du verloren gehst und dass du verdirbst. Und nein, er will dich wieder zur Herde zurückholen. Er pfeift. Der muss ja gar nicht pfeifen. Der Schäferhund weiß selber, wenn ein Schäfchen von der Herde weggeht. Und ist schon hinterher. Und jeder, der vom Herrn weggeht, in irgendeiner Art und Weise, der hat den Schäferhund hinter sich. Und die sind nicht gnädig. Weißt du, die fressen dich nicht auf, aber die kneifen. Die tun ihr Bestes. Gott ist ein Erhalter. Er ist im Regiment, er will seine Sache erhalten, seine Schöpfung will er erhalten, er will dich und mich erhalten als sein Ebenbild. Wir sind seine Schöpfung. Und er hält die Seinen und er gibt ihnen seinen Halt und er hält unser Leben. Er behält uns immer in Erinnerung. Ich will dich nicht vergessen noch versäumen, sondern ich will immer bei dir sein. Er behält uns immer in Andenken und Gott gedachte Noah. Weißt du, Noah war in der Arche eine ganze Weile, nichts Schlimmes passiert. Die Arche schaukelt ein bisschen und Noah gedachte, und Gott gedachte an Noah. Nicht Noah dachte an Gott, er dachte ständig an Gott. Oh, wann holt mich der Herr raus? Aber der musste ja ein ganzes Jahr drin in der Arche sitzen und warten, bis die Arche aufsetzt, bis die Zeit gekommen ist. Gott versucht sich selbst immer wieder mit uns ins Gespräch zu kommen. Du kannst Gott vergessen, aber er vergisst dich nicht. Er ist immer noch auf dem Thron. Er kennt dich von Ewigkeit her und er kennt dich für die Ewigkeit und bereitet dich für die Ewigkeit. Und er weiß, was du einmal sein wirst, was du einmal warst und was du geworden bist und was du werden wirst. Er erinnert sich an dich noch sehr gut von früher. Weißt du, er denkt, also aus dem sollte was Besonderes werden. Aus dem sollte ein Diener Gottes werden. Aus dem sollte ein Missionar werden. Aus dem sollte das und das werden. Weißt du, Gott kennt deine Identität, noch ehe du geboren wurdest. Er weiß alles, er kennt dich von früher. Wer im Andenken Gottes ist, wer in der Erinnerung Gottes ist und so weiter, der hat immer gute Chancen in seinem Leben. Gott weiß alle Dinge in deinem Leben im Voraus, deshalb er plant, deshalb dieses Vorauswissen Gottes ist eine besondere Gnade. Dieses Vorauswissen Gottes, er weiß, wer du bist. Wie heißt es einmal in der Bibel? Wir hoffen auf den Herrn, er hilft uns und beschützt uns und bringt uns durch. Gott ist immer noch auf dem Thron. Der Herr blickt vom Himmel herab auf die Menschen, von dort, wo seine Wohnung ist und beobachtet alle, die auf Erden leben. Weißt du, Gott beobachtet, du wirst heute von den Kameras überall überwacht. Und heute, Gott beobachtet dich vom Weltraum, vom Kosmos. Er beobachtet dich. Wir werden vom Himmel überwacht. Manchmal ist es so unheimlich. Ich bin heute in der Bank gewesen, und da ist ein kleiner Junge, schau die große Kamera, die guckt auf dich runter. Weißt du, ob du in der Bank, im Bahnhof oder sonst wo du bist, du wirst überall beobachtet. Satelliten überwachen diese Welt und die Satelliten sehen viel mehr. Die sehen sogar noch, was unter der Erde, was im Meer ist. Sind. Und wie viel mehr unser Gott. Der hat Augen wie Feuerflammen. Jeder, der mit Gott lebt, lebt unter seiner Beobachtung. Mit meinen Augen will ich dich leiten. Mit meinen Augen will ich dich leiten. Du stehst unter der Kontrolle Gottes. Ist dir das bewusst? Gott beobachtet mich. Gott kennt mich. Gott entgeht nichts in meinem Leben. Weißt du, du denkst da, Gott hat mich übersehen. Nein, Gott hat dich nicht übersehen. Er weiß, was einem passiert und passieren kann und passieren wird. Mit meinen Augen will ich dich leiten. Weißt du, das ist zwar uns ein bisschen ängstlich, beängstigend, aber auch unser Vorteil. Mir kann nichts passieren. Gott sieht alles. Gott hat die Übersicht über meinem Leben. Selbst das, was die Satelliten nicht sehen und ahnen und so weiter. Gott kennt meine Motive, meine Gedanken von Ferne. Gott hat alles unter Kontrolle. Wie kann Gott meine Gedanken kennen? Gedanken sind doch frei, wer kann sie erraten? Weißt du, er kennt sie von Ferne. Noch ehe ich das Wort ausspreche, hast du schon gewusst. Daher, wir brauchen nicht unbedingt die Nähe Gottes. Weißt du, ich möchte ein paar heilige Kühe schlachten heute. Weißt du, die Nähe Gottes, der Herr muss hier sein. Nein, der Herr ist da, ob du ihn siehst oder nicht siehst. Ob du ihn fühlst oder nicht fühlst. Weil manche Leute gehen nur nach Gefühl. Gänsehaut, kalt, heiß. Oder die Haare stehen wie Nägel fest. Nein, du brauchst all diese Dinge nicht. Gott kennt dich von Ferne. Weißt du, viele Menschen, die suchen nur besondere sentimentale Erlebnisse. Weißt du, dass es kribbelt. Hier muss ein Geist sein. Energie wird freigesetzt. Vergiss es. Gott braucht all diese Dinge nicht. Er ist Kraft und Macht und Herrlichkeit. Das Problem ist, wir glauben gar nicht richtig. Weißt du, wir gehen nur nach Gefühlen. Und wenn du weißt, Gott ist auf dem Thron, brauchst du keine Gefühle. Es ist schön, wenn du Gefühle hast, Gott segne dich. Aber sie sind nicht heilsnotwendig. Auch wenn ich nichts fühle von deiner Macht, dennoch bleibe ich stets bei dir, oh Gott, betet eine in der Bibel. Weißt du, wir glauben, auch wenn wir nichts sehen. Guck mal, hier laufen Funkwellen, Radiowellen, was weiß ich, irgendwelche Energiewellen durch den Raum. Ich sehe nicht, aber ich habe kein Gerät, keinen Empfänger. Hätte ich einen Empfänger, würde ich das merken. Ich brauche das auch nicht. Weißt du, Elektrosmog, sagen die Leute. Verstehst du? Vergiss das alles. Wenn du in Gott bist, der Stärke, dann wird der ganze Elektrosmog umgeleitet. Der trifft dich gar nicht, musst du keine Angst haben. Aber Leute haben Angst, weil sie Gott nicht in sich haben. Dämonen, Geister, ich sehe Gespenster hinter mir. Vergiss es. Dir kann niemand was anhaben, denn wenn Christus in dir ist, wenn du unter der Herrschaft Gottes bist, hast du nichts zu befürchten. Wer kann dir schaden? Wer kann dich aus der Hand Gottes reißen? Wer der Hohes, noch Tiefes, Vergangenes, Gegenwärtiges, Zukünftiges oder keine andere Kreatur? Das sind nur deine Hormone. Und du solltest eigentlich zum Arzt gehen und dich mit deinen Hormone behandeln lassen, anstatt jetzt irgendwelche Gespenster zu sehen oder dich gesund ernähren oder irgendwas anders tun. Aber weißt du, die meisten Leute, die sind krank und die brauchen Hilfe. Auch natürliche Hilfe. Warum hat Gott dann Ärzte geschaffen und Medizin geschaffen? Du musst nicht jeden Mist schlucken, aber du solltest die vernünftige Medizin dir zu dir nehmen, damit es dir geholfen wird. Gott hat das alles gegeben. Aber wir wollen ja viel einfacher. Weißt, Operation ist was Schlimmes. Das tut mir weh. Aber Gott führt manchmal menschliche, irdische Wege. Aber ganz besonders bei Pfingstler und Charismatik ist ein ganz großes Problem. Ja, ich vertraue dem Herrn. Und dann erlebst du Pech und Pleiten und Pannen. Und es war doch nicht so. Weißt du, und Gott will zeigen, mein Kind, benutze auch das, was hier gegeben wurde, was hier passiert. Gebrauche das Natürliche und dann wirst du auch das Übernatürliche begreifen und erfassen. Gottes Augen wachen über dich. Und er weiß, was zu welcher Zeit wo nötig ist. Er hat die Zeiten, wo dann mal Konflikte kommen, dann hat er wieder ruhige Zeiten, mal Friedenszeiten, dann Spannungen hat er in deinem Leben zugelassen und dann kämpfst und ringst und so weiter, Krisenzeiten und dann wendet es wieder ab, dann ist eine ganze Weile wieder Ruhe und dann wirst du wieder belagert und Israel wurde immer belagert, wenn sie nicht richtig mit Gott standen. Dann hat sich Gott zurückgezogen. Also, wenn du dich vom Herrn abwendest, wendet sich auch der Herr von dir. Oder sieht so wenigstens aus. Er sieht dich. Wenn du das Tal der Todesschatten durchwanderst, Stürme durchmachst, durch Enttäuschungen gehst. Und bevor du explodierst, lässt dir die Luft dir raus. Nimm den Zünder raus. Erlöse dich. Weißt du, es ist das Schlimmste. Bevor du in die Luft gehst, bevor du kaputt gehst, bevor du zerbrichst. Das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er sieht manchmal so schrecklich aus. Gott weiß, wie weit er gehen kann mit dir und mit mir, mit uns, mit jedem Einzelnen. Wie viel er mir zutrauen kann. Weißt du, wir sind hier zum Test da. Und Gott erlaubt Extremsituationen in unserem Leben. Was kann ich ihm zumuten? Und davon hängt nachher in der Ewigkeit, was für einen Platz du einnimmst. Welche Qualitäten du bekommst. Weißt du, ob du ein Wüstenfahrzeug bist oder ob du, ja, wo du aushältst, wo kannst du existieren? Er sieht, was du durchmachst. Weißt du, Gott nimmt niemanden zu sich in den Himmel, bevor er nicht jeden von uns zum TÜV geschickt hat. Technische Überwachung. Er weiß, was er dir zumuten kann, wie stark er dich belasten kann. Er sieht dich, selbst wenn du selbst das nicht verstehst und begreifst und so weiter, er sieht, was da noch fehlt, was noch verbessert werden muss. Wir sind noch nicht vollkommen. Wenn du zum Heiland kommst, du bist ja nur eine Frühgeburt. Und jetzt musst du langsam hochgepäppelt werden. Bild dir nicht ein, jetzt bin ich Christ. Halleluja! Und dann stehst du da und dann erlebst du dein blaues Wunder unter Umständen. Wir müssen zuerst mal Krisen durchmachen und stärker werden. Wir müssen zuerst Kinderkrankheiten durchmachen, damit wir nachher die schlimmen Krankheiten gar nicht mehr bekommen. Der Herr weiß, was du durchwanderst und wie hart es dir ergeht und wie weh es dir tut und was du nicht verstehst und begreifst und so weiter. Der Herr weiß es. Und er hat sogar auch die Hilfsmittel dazu. Er weiß, was er auf dich so zusetzen kann. Weißt du, nicht jedes Mal bekommst du was anderes, sondern Gott behandelt jeden ganz extra mit ganz anderen Medikamenten. Er hat so seine eigene Medizin. Salbe in Gilead steht einmal in der Bibel. Gott behandelt uns mit seinen Methoden, Erziehungsmethoden. In Zeiten tiefer Not, in Zeiten des Elends, wenn wir glauben, wir werden verlassen, vergessen, niemand kümmert sich mehr um uns, niemand denkt an uns, niemand versteht uns, niemand hilft uns. In solchen Zeiten sehen wir nur unsere Probleme zuerst mal und fühlen uns von allen guten Geistern verlassen. Aber in dieser Verlassenheit merke ich, Herr, du kennst mich, du verstehst mich, du bist da. Auch wenn ich nichts sehe, du bist da. Plötzlich wird die Gottesbeziehung noch intensiver. Also das geht mir so. Je schwieriger, je spannender ist und so weiter, dann weiß ich, jede Minute, jede Sekunde ist von Gott geplant und überwacht. In Zeiten der tiefen Leiden, der Pein, des Kummers, der Betrübnis und so weiter, da denken wir oft, hier kann Gott mir nicht mehr raushelfen. Da greift er nicht mehr ein. Also hier kann er mit mir nicht mehr mitfühlen. Und hier versteht er mich nicht. Und hier kann seine Hand mich nicht mehr berühren. Oder hier interessiert er sich nicht. Weißt du, ich habe meine Theologie geändert. Weißt du, der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis. Du bist Kind Gottes. Und du bleibst Kind Gottes. Egal, was du durchmachst. Egal, was du durchlebst. Ich glaube nicht mehr an Buchstaben, nur was da geschrieben steht. Nein, was der Geist durch die Offenbarung einem mitteilt und sagt, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Vielleicht verstehst du dich nicht und sagst, warum habe ich das alles angeleiert und getan und so weiter. Nein, Gott erlaubt Dinge in deinem Leben, dass das passiert. Wir hoffen auf den Herrn und du darfst diese Hoffnung nicht aufgeben. Und wir geben als Kinder Gottes nicht auf, wahre Kinder Gottes geben nicht auf. Wir hoffen auf den Herrn. Hier, Gott hat es zugelassen. Gott hat mich reingeführt und Gott wird mich auch rausführen aus diesem Dilemma. Das ist für mich mein Glaube, meine Einstellung und so weiter. Weißt du, Gott lässt mich nicht da drin hängen und verrecken. Nein, er befreit mich, wenn's mir das Wasser bis hierher steht, wenn ich sage, Hilfe! So wie Petrus, Herr, hilf! Weißt du, solange du nur bis zur Hüfte im Wasser bist, naja, ich strampel noch. Ich kann noch probieren, vielleicht komme ich noch hoch. Aber weißt du, wenn das bis hier das Wasser dir ist, bis zum Hals, in dem Moment greift Gott ein. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast oder nicht, aber ich sage es nur aus meiner eigenen Erfahrung und aus der Seelsorge bei vielen, vielen Menschen. Wir sind überall von der Gegenwart Gottes umgeben. Ob du das verstehst oder nicht, mit meinen Augen will ich dich leiten. Gott testet uns oft, er will sehen, wie weit er uns erreichen kann. Und er lässt uns manchmal ganz weit sich vorzuwagen, dass wir vorgehen und so weiter. Er will sehen, was verkraften wir, wie stark sind wir. Er testet uns, wie weit er unser Schreien hört, wie weit sein Machtbereich gilt. Weißt du, Gott testet. Kann Gott uns aus dieser Situation auch erretten? Jawohl. Deshalb müssen wir manchmal in unmöglichen Situationen hineingeraten. Und Gott will sehen, kann ich dem auch dort in der Ecke ganz weit weg am Horizont helfen? Gott will sehen, ob seine Macht stark genug ist, dass er einen wieder zurückholen kann und einem helfen kann. Du und ich, wir sind Gottes Testpersonen. Wir sind Gottes Testpersonen. Ob du das siehst oder einsiehst oder nicht, das ist egal. Gott will sehen, wie dein Hören ist, wie dein Sehen ist, wie dein Verstehen ist. Ob sein Gesetz auch bei dir funktioniert. Weißt du, wir sind alle so ein bisschen Dickköpfe, stur, schwer vom Begriff, Entschuldigung. Weißt du, ob wir noch Gottes Wort verstehen oder nicht verstehen. Gott testet, was, ob die Lektion du verstanden hast oder nicht. Er testet einfach. Gott erlaubt es, dass wir sogar bis zur Deadline, bis zur Todeslinie gehen. Schaffen wir das oder schaffen wir nicht? Kommen wir wieder aus diesem Koma wieder raus? werden wir wieder zum Leben erweckt. Und die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft plötzlich und sie fahren wieder wie Adler auf. Gott ist im Regiment. Wir erleben das Geheimnis Gottes. Und wir merken, es gibt keine Grenze für Jesu Macht. Es gibt keine Grenze für Jesu Macht. Unsere Seele wartet auf den Herrn, auf seine Hilfe. Und plötzlich in dem Moment, wo wir dachten, jetzt ist aus, fängt er uns unten ab. Immer wenn wir glauben, das funktioniert nicht mehr, erleben wir unsere Überraschungen, unser Wunder, unser Zeichen. Immer wenn wir denken, es ist, also von diesem Winkel, von dieser Warte aus, kann ich Gott nicht mehr empfangen. Und dann erst recht hören wir seine Stimme. Mein Sohn! Plötzlich stehen wir vor Gott. Weißt du, wir kommen zum Ende wieder zurück. Gottes Macht reicht bis an die Grenzen des Universums. Und warum soll Gott nicht bis zu dir reichen und zu mir? Weißt du, Gott testet uns in den Grenzbereichen. Und immer in so Grenzbereichen, in finanziellen Grenzbereichen, gesundheitlichen Grenzbereichen, in beruflichen Grenzbereichen, gemeindlichen Grenzbereichen. Wie gehe ich da um mit diesen Grenzbereichen? Du wartest auf den Herrn. Und wir müssen lernen, auf den Herrn zu warten. So der Hiob, der hat alles durchgemacht, bis nichts mehr da war. Und er liegt im Koma und schabt sich und kratzt seine Wunden. Und dann sagt er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und in dem Moment kriegt er wieder neue Kraft. Sein Geist kommt wieder zu ihm. Weißt du, wir müssen warten, bis nichts mehr geht. Das ist die Stunde, eigentlich deine Vorbereitungsstunde für deine Wunder. Bis nichts mehr läuft und dann wird die himmlische Zentrale eingeschaltet und dann kommt neue Kraft drüber. Dann kriegst du plötzlich grünes Licht vom Herrn, ein Wort vom Herrn. Seine Augen wachen über uns. Also, haben wir sie gehört? Unser Herz soll sich freuen, weil wir ihm vertrauen dürfen, weil wir ihm vertrauen können und sogar müssen. Sein Herz freut sich oder unser Herz freut sich. Ich darf meinen Gott vertrauen. Er bringt mich durch. Und dann betet er weiter, dieser Psalmist, Hiob, Psalm 33, ab Vers 21. Herr, lass uns deine Güte sehen, weil wir so von dir so viel erhoffen. Lass uns deine Güte sehen. Sei uns nicht so böse, sei uns nicht so knauserig. Lass uns deine Güte sehen. Wir wollen und wir sollen von Gott bedient werden. Wir sind das Produkt Gottes. Weißt du, Gott hat uns hier in diese Welt gesetzt. Dein Wille geschehe hier auf Erden. Und wir wollen seine Güte, seine Kraft, seinen Segen, seinen Sieg, seine Heilung, seine Wunder erleben und empfangen. Mehr wollen wir nicht. Wir sind von Gott abhängig. Weißt du, was abhängig ist? Man kann sagen, man ist vom Rauschgift abhängig, man ist von Alkohol abhängig, man ist von dem und dem abhängig. Man braucht das immer. Das ist abhängig. Und wir sind von Gott abhängig. Wir brauchen Gott. Wir brauchen Gott. Ohne dich kann ich nichts tun. Wir sind abhängig. Und die Frage ist, bist du schon von Gott abhängig geworden? Ein Abhängiger Gottes. Die Welt kann sagen, was sie will. Aber ich bin abhängig von Gott. Ich kann nicht einmal atmen ohne Gott. Abhängig sein von Gott. Deshalb hat einer gesagt, Opium ist Religion fürs Volk. Religion ist Opium fürs Volk, so. So. Weißt du, weil die Gläubigen brauchen das, um ihre Schmerzen loszuwerden. Die brauchen den Glauben an Gott. Die brauchen die Bibel. Die brauchen den Heiligen Geist. Und die anderen, die es nicht glauben und so weiter, die das nicht brauchen, denen kann auch der liebe Gott auch nicht helfen. Wir sind also ständig bleibende Kunden Gottes. Wir sind auf Gott angewiesen. Wir müssen immer in diesem Laden einkaufen. Wir müssen wieder in die Gemeinde kommen. Wir müssen wieder Gottes Wort hören. Wir brauchen wieder die Gebetsstunde. Wir brauchen wieder Anbetung. Wir brauchen wieder die Gegenwart Gottes. Wir brauchen wieder die Bibel. Weißt du, wir sind erst zufrieden, wenn wir wieder in seinem Laden waren. In seiner Gemeinde. Auch wenn es Tante Emma Laden ist. Ja, Lass uns, weißt du, wir denken, der Laden Gottes muss perfekt sein, ein Supermarkt. Nein. In dem Laden, weißt du, bei Tante Emma, leider, diese Leute gibt's nicht mehr. Diese Läden sind so dicht gemacht. Aber das war so toll und so schön. Da konntest Sicherheitsnadel kriegen, da konntest alles Mögliche kriegen. Einen Hammer hast gebraucht, ein paar Nägel. Du hast alles dort gekriegt. Heute musst du die speziellen Läden anfahren und dann gibt es nur die Ware, die nur auf dem Markt ist. Das, was du suchst, findest du gar nicht mehr. Da musst du nach Polen fahren, womöglich. Ja, so ist es. Aber Kunden bei Gott sein. Und Gott hat alles für uns bereit. Wir müssen nur zu ihm kommen. In der Friedrichstraße, da war ein Laden und leider den gibt's auch nicht mehr. Das war aber so Laden schon Generationen neben uns, neben der Versammlung. Wenn ich da was gebraucht habe, der hat alles gehabt, was ich gebraucht habe. Alles. Und da habe ich mal gedacht, also wer weiß, ob er sowas hat, also wo kriege ich das? Wir haben oben renoviert und was gebraucht, da bin ich hingegangen. Dann sagte er, ich habe noch in der Kammer was. Weißt du, Gott hat für dich auch in der Kammer noch etwas. Gott hat alles für dich bereitet und für dich gehalten und so weiter. Die Jünger haben mal gebetet, als der Herr gesagt hat, ich muss weggehen und muss zum Vater gehen und so weiter, haben die Jünger gesagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Wir haben geglaubt und erkannt, du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin sollen wir gehen? Wer einmal den Herrn entdeckt und einmal dem Herrn begegnet ist, wer einmal zum Herrn gekommen ist, warum soll er noch woanders hingehen? Wohin sollen wir gehen? Zu den Juden? Zu den Katholiken, zu den Protestanten, wohin sollen wir gehen? In die Gemeinde oder jene Gemeinde? Weißt du, du wirst überall dich selber finden. Kannst hingehen, wo du willst. Herr, wohin sollen wir gehen? Warum soll ich noch woanders gehen, wenn ich beim Heiland alles finde und alles bei ihm habe, was ich brauche? Wenn er der gute Hirte ist, wohin soll ich gehen? Jesus fragt seine Jünger, habt ihr je Mangel bei mir gehabt? Es gab nicht immer Kuchen. Da müssen sie manchmal Ehren ausraufen und zermalmen und knabbern. Habt ihr jemals was vermisst? Nein, Herr, wir haben nie auf was verzichten müssen. Und ich sage euch eines, wenn wir richtig mit dem lieben Gott wandeln oder mit dem Herrn Jesus Christus, wir müssten auf nichts im Leben verzichten. Ob ihr das glaubt oder nicht, mir ist egal. Weißt du, wenn du normal mit Jesus wandelst, da kriegst du alles, was du brauchst. Dann kommt es, wird es zufliegen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Da musst du gar nicht beten. Plötzlich steht jemand an der Tür und klopft an. Nur Abnormale, die glauben, sie müssen Opfer bringen. Sie müssen bei Jesus auf etwas verzichten. Nein, du musst bei Jesus auf gar nichts verzichten. Ich betone, gar nichts. Aber nur bei Abnormalen. Ich denke nur an Katholiken, Zölibat. Du darfst nicht heiraten, musst ins Kloster gehen. Die dürfen keinen Sex haben und was weiß ich was so alles. Du musst auf so vieles verzichten. Du musst dich kasteien, darfst nicht alles essen. Musst auf das verzichten und auf jenes verzichten. Du musst dich kreuzigen. Mein Enkel, die haben eine Kinderstunde über Ostern gehabt und die Kreuzigung Jesu durchgenommen. Plötzlich wird mein Sohn gerufen zur Kindergartenleiterin. Also ich weiß nicht, ihr Sohn sagt immer wieder, ich muss gekreuzigt werden. Ich muss gekreuzigt werden. Weißt du, die Leute verstehen nicht. Die haben was verstanden und mein Enkel hat was verstanden. Ich muss gekreuzigt werden. Der stand überall und hat erzählt, ich muss gekreuzigt werden. Nur weil er in der Kinderstunde die Botschaft nicht verstanden hat. Und genau das ist, was bei vielen Christen der Fall ist. Weißt du, die verstehen die Botschaft nicht. Ich muss gekreuzigt werden. Und dann mussten wir erklären, Jonathan, du musst nicht gekreuzigt werden. Jesus ist für dich gestorben. Du musst nur das, was nichts ist, ablegen. Aber nicht gekreuzigt werden. Es war nicht leicht, ihm aus dem Kopf auszureden. Der war so versessen, ich muss gekreuzigt werden. Weißt du, und das ist dieses Abnormale. Da kriegt man was in den Hals, versteht man nicht. Und deshalb, man sollte die Bibel richtig auslegen, richtig teilen, richtig verstehen. Weißt du, wenn du die Bibel nicht richtig verstehst, lässt du dich ausnützen von Hinz und Kunz und Müller und Meier. Weißt du, dann musst du nur noch beten und fasten. Viele dienen dem Teufel, ohne dass sie das merken, weil sie die Bibel nicht richtig verstehen. Sie haben einen Pharisäergott, einen Schweinebauer, wo sie sich versuchen zu halten, aber unser Herr Jesus ist ganz was anderes. Er sagt, nehmt mein Joch auf euch und meine Last. Paulus hat ja gesagt, mir ist alles erlaubt. Wenn du unter der Herrschaft Jesu lebst, weißt du, Gott wird dich leiten und lenken und steuern. Gott missbraucht nicht seine Leute, Gott nützt sie nicht aus, Gott unterdrückt seine Leute nicht, Gott versklavt sie nicht. Das ist unser Heiland. Gott regiert. Weißt du, und er kann sich leisten, dir die Freiheit zu geben. Alles, was Gott geschaffen hat, ist für uns Menschen zur Freude. Guck mal, das Paradies, die wunderbare Tierwelt, die Meer, sogar unter Meer sogar, so viel Wunderbares, was der Mensch noch gar nicht sieht und begreift. So viel Schönheiten, die Korallenriffe und alles und so weiter. So viel Herrlichkeiten. Ich bin begeistert. Wenn ich morgens aufwache, mache immer so meine Bildmeditation, nehme irgendein Bild, ein Foto, was mir gefallen hat am Tag vorher und mache mir Gedanken und dann sage, guck mal, lieber Gott, wie wunderbar bist du. Ich kann jetzt nicht irgendwo tauchen und da unter Wasser was angucken, aber ich gucke das Bild an und dann freue ich mich über die Schönheiten Gottes. Wenn ich die Welt betrachte, wie groß bist du, wie groß bist du? Weißt du, und Gott hat alles zur Freude, zum Genuss des Menschen geschaffen. Was glaubst du, warum er dir die Zunge gegeben hat? Nicht nur zum Schwätzen, sondern um Geschmack zu bekommen. Oh, die schmeckt toll. Und dann kannst du entdecken, weißt du, die verschiedenen, und die Geschmäcker sind verschieden. Der Mensch darf diese Dinge nur nicht missbrauchen. Gott hat alles dem Menschen gegeben, es darf nicht missbraucht werden. Es nicht übertrieben werden. Da ist in Wien ein Hofprediger, der predigt gegen Alkohol und die Sauferei, was im Volk da in Österreich ist, und schimpft und. Und da geht ein Hofdiener vorbei und sagt, Herr Pastor, wie viel darf ich trinken? Weil er gegen Alkohol gepredigt hat. Wie viel darf ich trinken? Und der war nicht auf den Mund gefallen. Dann sagt, trinken Sie ruhig das Maß eines Ochsen. Sagt, wie bitte? Weißt du, was ein Ochse trinkt? Und der Ochse weiß genau, wenn der Durst gelöscht ist, da hört er auf. Trinken Sie das Maß eines Ochsen. Und dann ging er weiter. Gott erlaubt es. Gott erlaubt all die Dinge, die da sind, aber nicht missbrauchen. Und Missbrauch ist Sünde. Übertreibung ist Sünde. Du sollst nichts vergöttern, neben Gott was stellen und so weiter. Du sollst in allem Gott die Ehre geben, mit Danksagung empfangen. Und alles, was wir mit Danksagung empfangen, das ist gut. Wofür du nicht danken kannst, solltest du es auch nicht nehmen. In 2. Korinther 4, Vers 15, denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch Danksagung vieler reich, oder dass die Ehre Gottes groß wird und viele noch reicher werden zur Ehre Gottes, was, dass viele noch gesegnet werden. Weißt du, es geschieht alles für euch. Ja, Christen müssen arm sein, die dürfen keinen Anzug haben, die müssen barfuß laufen oder nackt. Du sagst ja, bitte nicht. Also ich bin in Indien und ich wollte schnell fotografieren. Da kamen 10 nackte Männer, splitternackt. Das sind die Nackten, die glauben, also sie gefallen Gott, wenn sie nackt sind. Und nur nackt kommt man ins Reich Gottes oder ins Nirvana. Also sie sind berufen, nackt zu sein. Also mein Bruder sagt, lass die, fotografier nicht. Die glauben, sonst nimmst du ihnen ihre Seele noch weg, wenn du sie fotografierst. Also die Nackten. Und es gibt Leute, die glauben, die müssen auf alles verzichten. Ich denke nur an die Amish-Leute, die armen Ableger von den Mennoniten und so weiter. Die dürfen keinen Chrom haben, die dürfen keine Verzierung haben, gar nichts. Gott will, dass du schön bist. Gott will, dass es dir gut geht. Gott will, dass du glücklich bist. Gott will, das ist Gottes Wille. Auf, dass es dir wohl geht. Und lass dich nicht beschneiden von Menschen. Jesus sagt, wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wo ist Jesus jetzt? Im Himmel. Wenn du dort einmal ankommst, das ist deine Bestimmung. Gott hat alles so geplant für dich, dass du dich wohlfühlst, auch bei Jesus. Jesus hat einen ganz tollen Anzug gehabt. Und zwar der Anzug war so teuer, dass man sogar über ihn gewürfelt hat. Und man hat gesagt, den darf man nicht zerschneiden. Die Maria hat sich so viel Mühe gemacht für diesen Anzug. In 2 Reihen. Er hat nicht viel gehabt, aber das, was er hatte, war gut. So, du musst mit Jesus nur einverstanden sein und dann erreichst du das Ziel. Deine Bestimmung sollst du erreichen. Gott hat eine Bestimmung für dein Leben gegeben und erreiche sie. So wie er uns im Evangelium überliefert ist, erkenne Jesus so, nicht wie die Kirche gelehrt hat oder wie du glaubst, hineingelesen zu können. Nein, Erkenne und erlebe Jesus, wie er sich offenbart hat, wie er sich dir offenbart. Und er offenbart sich dir als dein Freund, dein Partner. Und du sollst mit Jesus einverstanden sein. Wo ich bin, da sollt auch ihr sein. Das ist deine Bestimmung. Und wenn du noch nicht da bist, dann will ich kommen und euch zu mir nehmen. Wart nicht bis auf die Entrückung, sondern Jesus fängt an, dich zu ziehen und sagt, du, es geht nach Hause, Bruder. Ich will euch nehmen, auf dass ihr dort seid, wo ich bin. Er erklärt den Jüngern, den Emmaus-Jüngern den Weg, was noch fehlt und was noch nötig ist. Du musst immer nur nach der Offenbarung gehen, vom Wort Gottes her, was du durch den Geist bekommst. Die meisten Leute sind nicht geistlich. Die sind begeistert, aber nicht geistlich. Und wir sollen geistlich werden. Weißt du, du wirst geistlich, indem du mit Jesus redest und voll Heiligen Geistes bist. Dann wirst du geistlich. Dann wird Gott manche Dinge dir offenbaren, so in der Stille. Du musst mit Jesus einverstanden sein. Und nur das, was er dir offenbart, das musst du glauben. Und er hat seine Jünger individuell, persönlich gelehrt, einzeln gelehrt oder auch in der Gruppe, aber er hat seine Jünger gelehrt und lehrt alles halten, was ich euch befohlen habe. Mit Jesus einverstanden heißt, mit Gott einverstanden sein, auch mit dem Kreuz, mit Leiden einverstanden sein, auch mit dem Leben einverstanden sein. Jetzt, ich muss als Frau leben oder als Mann leben. Finde dich mit deinem Leben ab. Nimm dich so, wie du bist. Mit der Krankheit muss ich leben, lieber Gott. Nein, leb damit und mach aus der Situation das Beste. Red nicht so viel über die Krankheit, rede lieber über Gott, der dich durchträgt, der dir Kraft gibt, der dir beisteht. Du musst mit der Bibel einverstanden sein, wie du es die Bibel liest. Ja, ich verstehe nicht alle Worte. Nein, du musst auch nicht verstehen. Das, was du verstehst, das reicht vollkommen aus, um deine Seligkeit zu erreichen. Und so wie sich Jesus dir offenbart, so kindlich, einfältig, einverstanden sein mit der Regierung Gottes, wie Gott über dein Leben waltet und schaltet. Er gibt dir was und er nimmt wieder was. Er ergänzt in deinem Leben so vieles. Sei einverstanden mit der Führung Gottes, dass Gott gerade den Kauz, den Kerl oder das Weibstück oder was du auch immer sagst, du schimpfst es vielleicht, aber Gott hat gerade diese Person dir über die Quere gebracht, über den Weg gebracht, dein Weg wurde gekreuzt. Damit du jetzt weiterkommst. Du sollst dort sein, wo Jesus ist. Und Jesus ist manchmal an Plätzen, wo die Frommen gar nicht hin möchten und hingehen. Herr, wenn du wüsstest, wer die oder wer das ist. Weißt du, du musst ein Teil der Gemeinde Jesu werden, wenn du dort sein möchtest, wo Jesus ist, in der Gemeinde, leider. In seiner Gemeinde, wo 2 oder 3 sich in seinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich will, dass mein Diener dort ist, wo ich bin. Du sollst dort sein, wo Christus regiert. Weißt du, du sollst in der Gemeinde nicht nur Besucher sein, sondern und nur Beobachter und Kritiker und so weiter. Nein, du solltest ein Teil der Gemeinde sein. Da wirst du merken, wie schwierig das ist und wie hart es ist und wie schön das ist. Weißt du, die richtigen Leute, mit den richtigen Leuten zusammen, aber du wirst am Anfang sehr viele fleischliche Menschen treffen und sehr viele geistlose Menschen treffen und sehr viele gottlose Menschen treffen, die nur Profit an dir machen möchten und sie profitieren möchten, nicht prophezeien, profitieren. Weißt du, du lernst, lebt er mit Jesus oder lebt er nicht mit Jesus? Du lernst diese Leute kennen und dann wirst du in einer Gemeinde vielleicht nur 2, 3 finden, die so sind. Die anderen kannst alle abschreiben. Ja, das tut mir leid, aber das beschäftigt mich und ich denke darüber nach. Viele, Herr, wo bist du zur Herberge? Und er hat ihnen keine Adresse gegeben. Weißt du, wir sollten lernen, mit Jesus zusammenzuleben, mit Jesus zusammenzuarbeiten. Wir sollten zuerst einmal anfangen und dann erwarten, dass vielleicht noch ein paar andere das auch machen. Gottes Regierung. Und Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Gott sitzt auf dem Thron, auch in der Gemeinde noch. Jesus ist immer noch der Herr der Gemeinde. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder. Immer noch, leider. Die Gemeinde ist die Grundschule für den Himmel. Der Kindergarten für den Himmel. Die Vorschule für den Himmel. Im Himmel lernst du nichts mehr. Ist vorbei, aber hier wirst du ausgebildet. Du bist für den Thron bestimmt und in der Gemeinde wirst du dazu ausgebildet und hier qualifiziert um mit Christus zu herrschen und zu regieren. Die Gemeinde ist dieser Ort, und das hat Gott so eingerichtet, ob es dir passt oder nicht, ob es schmeckt oder nicht. Hier wirst du eingekleidet. Ja, aber Herr, ich mag nicht. Ich habe mal in Heilbronn Missionszelt gehabt, und da steht eine Frau hinten am Stuhl und sagt, Pastor, dein weißes Nachthemd kannst du dir selber behalten. Ich habe nur über die weißen Kleider gesprochen. Und reine köstliche Leinwand. Aber die dumme Frau hat es nicht verstanden. Und schreit, ich will dein weißes Nachthemd nicht haben. Ich fragte, wer möchte weiße Kleider haben? Reine Kleider, köstliche Leinwand. Hier wirst du eingekleidet für den Himmel. Hier wirst du vorbereitet für den Himmel. Hier wirst du in der Gemeinde, wirst du geschult. Wie spricht man im Himmel? Wie benimmt man sich im Himmel? Wie verhält man sich im Himmel? So verstehst du, wenn du neben Kaktus sitzt und ein Igel. Weißt du, hier bekommst du den Feinschliff. Hier lernst du zu lieben und zu vergeben. Hier lernst du, ja, deinen Charakter zu entwickeln. Charakterlose Leute kommen nicht in den Himmel. Hier wirst du geschult in deiner Persönlichkeit. Ich sag euch, das ist schon manchmal eine harte Schule. Da wirst du gedrillt. Und das ist die Grundausbildung. Wenn du beim Militär einmal warst, verstehst du, Grundausbildung, das ist nicht Honigschlecken. Das ist knallhart. Und erst in der Gemeinde Jesu wirst du Nachfolger Jesu. So sein wie Jesus, von hier bis drüben. Weißt du? Dann lernst du das, was das wirklich heißt und bedeutet. Ein Bürger des Himmels zu werden, göttliche Qualitäten zu entwickeln. Erst in der Gemeinde wird dein Charakter verändert. In der Gemeinde lernst du, dich anzupassen, nicht aus der Reihe zu fallen. Da lernst du, andere zu tolerieren. Weißt du, großzügig zu sein. Hier lernst du auch, andere zu akzeptieren. Du möchtest akzeptiert werden, aber akzeptiere auch bitte die anderen. Hier lernst du Demut.
Oh ja.
Weißt du, hier lernst du, anderen zuzuhören, auch wenn sie den größten Quatsch erzählen. Nein, ich sag das ja. Weißt du, einfach zu sagen, naja, morgen stehe ich und werde ich meinen Quatsch erzählen. Aber weißt du, viele denken, naja, was der da bringt, kann ich auch. Aber steh mal vorne, mach das mal, dann wirst du sehen, wie das funktioniert. Hier lernst du Sanftmut, hier wirst du geheiligt, hier wirst du gereinigt. Hier wird dein Gift an dir gezogen. Die Gemeinde ist die göttliche Basis hier für den Himmel. Hier werden Jünger gemacht. In der Gemeinde Jesu werden Jünger gemacht, Geschwister. Und wir sind berufen, Jünger Jesu zu sein. Und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Gott ist auf dem Thron und Gott hat einen Plan mit uns. Und der Weg, den Gott mit uns geht, ist von deiner Sündenexistenz, dein Sündendasein, das, was früher war, über Gnade und dann hin zum Thron. Das ist Gottes Bestimmung. Und da ist er, wo er dran arbeitet. Und dieser Weg zum Thron Gottes geht über die Gemeinde. Es gibt keine andere göttliche Bestimmung. Saul von Tarsus war so ein gebildeter Mensch, hat beim Gamaliel studiert, aber als Jesus ihm in Damaskus begegnet, dann sagt der Herr vom Himmel, geh in die Stadt und man wird es dir sagen. Der Heiland hätte vom Himmel ihm auch sagen können, Saul, lass dich taufen, Saul, empfang den Heiligen Geist, Saul, mach das und so weiter. Nein, geh in die Gemeinde wird dir sagen. Und was ist passiert? Die Gemeinde hat ihn sogar abgeschoben. Du, verstehst? Er musste sich sagen lassen. Die Geschwister haben gesagt, Bruder Saul, du bist uns eine Last, du musst raus, du musst nach Tarsus zurückgehen. Bei Nacht und Nebel haben sie fortgeschickt. Und er hat sich alles gefallen lassen müssen. Dann ist er in die Wüste geführt worden. Und dann kamen Brüder und haben gesagt, Saul, möchtest du nicht bei uns mitarbeiten in der Gemeinde? Du siehst, er wurde dann integriert und aufgenommen. Und dann, nachdem er gedient hat eine Weile, sprach der Heilige Geist und geht als Missionar jetzt mal raus. Weißt du, das ist der göttliche Weg. Ohne der Gemeinde gibt es kein geistliches Leben. Johannes 13, Vers 35, ganz schnell noch. Jesus bei der Fußwaschung hier spricht mit seinen Jüngern. Und wisst ihr, was wichtig ist? Und die Gemeinde ist der Regierungszentrum, Regierungsverwaltung Gottes, Regierungsbereich des Herrn. Und bei der Fußwaschung sagt der Herr etwas ganz Wichtiges, das sollten wir uns ganz klar merken, jeder Einzelne, und festhalten in unserem Herzen. An der Liebe füreinander werdet ihr erkannt. An der Liebe füreinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An der Liebe füreinander. Weißt du, in der Bibel heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ich sage euch eins, der Nächste ist auch dein Feind manchmal. Das sind die gleichen Leute. Der Nächste kann auch gleichzeitig dein Feind sein. Also da heißt es nicht, liebet eure Feinde, sondern liebt deinen Nächsten, denn der könnte dein Feind sein. Also an der Liebe jetzt in der Gemeinde füreinander. Wer wird die Welt erkennen? Da brauchst du nicht auf dem Leopoldplatz stehen und predigen, Jesus liebt dich. Eigentlich könnten die meisten Leute sich diese Missionierungsaktionen alle sich sparen. Fang an, füreinander da zu sein. Füreinander zu leben. An der Liebe füreinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wird die sichtbare und die unsichtbare Welt erkennen. Da heißt es, die Welt, die steht nicht welche Welt, aber beide Welten, alle Welten werden erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Menschen werden erkennen, die Geister werden erkennen, die Dämonen werden erkennen, dass ihr seine Jünger seid, an der Liebe. Wie ihr zusammenhaltet, wie ihr zusammensteht. Die Ungläubigen werden es erkennen, an der Liebe. Weißt du, lies mal Korintherbrief, dann heißt es, wenn ihr zusammenkommt und so weiter, der eine habe das, der andere habe das und so weiter, alles zum gemeinsamen Nutzen. Und wenn jemand in Zungen spricht, soll der andere auslegen, damit, wenn einer da ist, das nicht versteht, dass er versteht, was da gesagt und getan wurde. Füreinander. Wir müssen lernen, füreinander da zu sein. Damit die Welt erkennt, dass wir seine Jünger sind. Wenn du zum Thron Gottes willst, brauchst du diese Identifikation. Die Welt muss erkennen. Gottes Welt muss dich erkennen. Das Reich Gottes muss dich erkennen. Dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus. Du musst als Jünger Jesu dich ausweisen können, aber du hast kein Schriftstück. Du kannst nicht sagen, ich bin ein Christ. Wer wird dir das abnehmen? Jeder kann sagen, ich bin ein Christ. Aber es gibt Zeichen und es werden Zeichen geschehen. Und du brauchst ein Zeichen, dass man an dir erkennt, das ist ein Jünger, eine Jüngerin Jesu. An der Liebe füreinander wird die Gottheit dich erkennen, sage ich jetzt mal, dass ihr seine Jünger seid. Vater, Sohn und Heiliger Geist wird erkennen. Dort oben auf dem Thron Gottes wirst du erwartet und die Gottheit erkennt, der war auch mit Jesus. Und die konnten nichts sagen gegen Petrus und Johannes, aber sie konnten nur eines sagen, die waren auch mit Jesus. Die Welt wird erkennen. Weißt du, wir sind für den Thron bestimmt. Und jetzt kommt es drauf an. Sind wir bereit, mit Jesus und miteinander zu gehen? Sind wir bereit, die Schwachen zu tragen? Und das ist gerade bei der Fußwaschung gesagt worden. Ein neues Gebot gebe ich euch. Nicht ein neues Gesetz, ein neues Gebot. Habt euch lieb. Und hier, die Welt wird erkennen. Und wer herrschen will mit Christus einmal, wer seine Bestimmung erreichen möchte, wer also diese Spur verfolgen will bis zum Schluss, der muss lernen, also mit Christus auch zu leiden. Und Jesus hat sehr gelitten. Also wenn wir über Judas Gedanken gemacht haben, und ich habe mir viele Gedanken gemacht über Judas, der Herr Jesus hat an Judas sehr gelitten. Verstehst? Der hat genau gewusst, der wird mich verraten. Dieser Knilch, der wird mich verraten. Der tut so scheinheilig. Der redet Hebräisch, Aramäisch, so fromm. Und erzählt immer, was er alles machen will und kann. Und der wird mich verraten. Der wird mich in Schwierigkeiten bringen. Also dieses Mitleiden, dieses nicht angenommen werden. Weißt du, der Herr Jesus hat sehr viel gelitten als Sohn Gottes. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht an. Stell dir mal vor, deine Verwandten nehmen dich nicht an. Du leidest darunter, um Jesu Willen. Deine Freunde, deine Geschwister, die anerkennen dich nicht. Ach, du bist kein richtiger Christ. Oder noch nicht so weit. Er hat gelitten. Er hat gelitten. Wie heißt es in Römer Kapitel 8, Vers 17? Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit auch wir mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Wenn du mit Christus leidest, du wirst mit ihm, mit Christus zur Herrlichkeit erhoben. Er ist der Erstling. Gott ist ein Gott der Ordnung. Eins und eins ist zwei bei ihm. Weißt du, und wenn wir mit ihm mitleiden, mit ihm mitgehen, mit ihm mitmachen, und wenn wir uns das Schicksal Jesu teilen, lassen wir mal so, seine Probleme, auch unsere Probleme werden. Und weißt du, für mich ist es immer so, sagen wir, guck mal, der Heiland hat das auch durchgemacht. Dem Heiland ging es auch nicht besser. Und ich identifiziere mich mit Jesus immer wieder, sie haben ihn auch angespuckt. Sie haben ihn auch verraten. Sie haben ihn auch die Dornenkrone aufgesetzt. Sie haben ihn auch an ihm nicht geglaubt. Und sie haben ihm auch das Dach abgedeckt. Ja, was hat der Heiland alles so miterlebt in diesen 3 Jahren? Die Pharisäer, was haben sie alles ihm vor den Kopf geworfen? Und wie haben sie ihn beleidigt? Und warum soll es dir und mir besser gehen? Wenn wir mit ihm mitleiden, wir werden mit ihm auch aufgehoben in der Herrlichkeit. Das ist also der Plan Gottes mit dir und mir. Wir werden das Gleiche durchmachen und das Gleiche erreichen und dort sein, wo er ist. Ich finde es ganz toll. Wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Dienst du Jesus mit deinem Leben, mit deiner Existenz, mit dem, was du bist, was du kannst? Steht das alles zur Verfügung? Oder versuchst du, dich selbst zu verwirklichen? Dich selbst zu profilieren? Dich selbst zu verherrlichen? Wir werden mit ihm zur Herrlichkeit mit erhoben. Lass uns aufstehen. Und lass uns bewusst werden, nicht ich lebe, sondern Jesus lebt. Weil Jesus lebt, werde ich auch morgen leben. Weißt du, lass uns diese Gewissheit haben, ich lebe doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Vater, ich danke dir, dass du uns Jesus verherrlichst, Jesus mehr und mehr verklärst und dass dein Wort uns sagt, da wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Herr Jesus, ich möchte bei dir sein. Ich möchte mit dir zusammenarbeiten, mit dir zusammenwirken, mit dir zusammen auf das Ziel zusteuern. Herr, verwirklich doch mehr und mehr in unserem aller Leben, in dem Leben dieser Gemeinde, damit die Welt sieht, wie lieb haben sie sich und wie tragen sie einander, wie sie einander vergeben, wie sie einander großzügig begegnen. Herr, wir haben die sich lieb. Die Welt wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Herr Jesus, und mehr möchte ich nicht. Ich muss nicht viel reden. Ich muss nicht viel machen. Ich muss nur in Liebe leben. Die große Sprache des Himmels und der Ewigkeit ist Liebe. Ich danke dir, dass du uns diese Liebe durch den Heiligen Geist lehrst. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Geist Gottes in unsere Herzen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Kannst du Amen sagen?
Amen.
Amen. Gott segne uns.